Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme und ich begrüße Sie heute zu einer speziellen Folge unseres Podcasts Kaffeekompass. Speziell deswegen, weil wir hier während dem Weihnachtsgeschäft live aus unserem Verkaufsraum senden, was bedeutet, dass gegebenenfalls Hintergrundgeräusche zu hören sind, was Sie normalerweise von uns ja nicht gewohnt sind. Aber noch viel besonderer, Daniel Gellach ist da. Hallo Daniel, grüß dich.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Daniel Gellach ist der amtierende deutsche Meister Latte Art im Coffee Festival Frankfurt gekürt worden. Da durften wir auch als Partner zusammenarbeiten. Und das war so beeindruckend und der Daniel ist ein so sympathischer Kerl, dass das Astoria bzw. Maurizio Cucciato möglich gemacht hat, dass er hier ist. Wir freuen uns, vielen Dank dafür. Wir freuen uns und es ist total spannend, auch gerade, ich denke mal, wir arbeiten ja viel mit Hobbybaristi, viele mit Leuten, die einfach einen Siebträger zu Hause haben. Was bedeutet es denn, einfach nochmal Profi zu sein? Das wollen wir heute Abend oder heute Nachmittag ein bisschen rausstellen. Selbstverständlich ist der Tom auch da. Und Tom, im Weihnachtsgeschäft, du von der Rüsttrommel weg, das ist ja was Besonderes. Vielen Dank, dass du da bist, Tom, und dass du uns da begleitest, wie immer. Vielen Dank.
Ja, hallo Michael, hallo Daniel. Mich freut es auch, dass wir uns hier heute nochmal treffen, kurz vor Weihnachten. Und ja, das ist so, in der Kaffeerösterei ist vor Weihnachten tatsächlich die Hölle los. Und ich habe gesagt, ich fahre dann jetzt mal und alle haben geguckt und ich habe gesagt, ich bin aber bald wieder da. Also.
Ja, aber das ist ja auch was Besonderes. Ja. Insofern, schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch.
Daniel, erzähl doch mal vielleicht von den Anfängen. Du bist ja noch recht jung. Wie bist du denn eigentlich zu der Leidenschaft gekommen, Kaffee zu machen? Wie hat sich das ergeben?
Ja, also danke schon mal für das recht jung. Beim Podcast sieht man mich ja normalerweise nicht. Somit kann das jetzt keiner bezeugen, ob das stimmt oder nicht. Ich bin ursprünglich gelernter Koch. Und im Kochbereich trinkt man entweder sehr viel Kaffee, um die Tage zu überstehen, oder man arbeitet viel mit Kaffee. Und bei mir war es so, ich habe mich dann auf die Patisserie spezialisiert, also sprich wirklich Dessertküche. Mhm. Und neben Mokka-Mousse und Tiramisu gab es dann einfach ganz viel mehr zum Thema Kaffee. Und ich habe festgestellt, wenn ich mir den Kaffee selber aus der alten, damals VEMA E61 gezogen habe, dass mir mein Endprodukt, das Dessert, obwohl es das gleiche Rezept war, nicht so gut geschmeckt hat, wie wenn mir das der Serviceleiter den Espresso dazu gegeben hat. Ja. Und dachte ich, okay, es liegt nicht am Zucker, es liegt nicht am allem, was ich da reintue, es liegt einzig und allein im Kaffee. Bis dato habe ich gar keinen Kaffee getrunken und dann war das für mich so das Indiz, okay, ich muss mehr über Kaffee lernen. Und aus während der Sommer- und Wintersaison hat man so 1 bis 2 Monate Pause und in diesen 1 bis 2 Monaten bin ich meistens in eine Cocktailbar oder ich bin wieder zurück und bin in die alten Küchen und habe da noch ein bisschen ausgeholfen. Also ich habe immer irgendwie was mit der Gastronomie zu tun gehabt. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich mal in die Welt des Kaffees und 1 Monat, das wird ja reichen, um irgendwas über Kaffee zu lernen.
Okay.
Und aus 1 Monat wurden jetzt 14 Jahre tatsächlich.
14 Jahre, ja, erstaunlich. Aber natürlich optimale Voraussetzungen, weil Rösten, Kaffee zubereiten hat ja sehr viele Analogien zum Kochen. Mhm. Ja, du hast einen geschulten Gaumen, das heißt, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Das ist ja auch das, was gerade auch in Deutschland passiert, dass wir Sensorik wieder antrainieren, was wir so ein bisschen degeneriert verlernt haben. Ja. Und insofern total spitzenmäßige Voraussetzungen, um das, was du machst, so gut zu machen. Wie lange machst du das jetzt eigentlich schon professionell? Sind das diese 14 Jahre, von denen du gesprochen hast?
Ja, also ich würde mich in der Anfangszeit tatsächlich nicht als Barista bezeichnen. Da war ich, glaube ich, einfach eher so eine Tagesmilchschubse. So würde ich es gerne irgendwie bezeichnen. Also ich war einfach hinterm Tresen, habe Kaffee gemacht und mir wurde damals gesagt, ja, der Espresso läuft bei uns Standard so 14 Sekunden.
Okay, wenn man muss ja schnell gehen.
Muss schnell gehen. Und Milchaufschäumen war so, ja, es muss ein bisschen blubbern und es muss irgendwie warm werden. Ja. Und welche Reihenfolge war egal. Deswegen, ich glaube, als Barista würde ich mich da nicht bezeichnen. Aha. Aber 14 Jahre mache ich es zumindest hauptberuflich und richtig professionell. Ich würde sagen, es fing an alles mit den ersten Meisterschaften, die war 2012. Und vorher waren es immer so kleine Barista-Champs. Und dementsprechend war es, hat man da angefangen. Also ich würde sagen, 10 Jahre ist es richtig professionell Barista sein. Vorher die ersten der Jahre davor war es einfach wirklich gucken, dass man über den Tag nicht schlechte Kaffees macht.
Und aber du hast jetzt mit Patisserie nichts mehr zu tun, nur noch Kaffee?
Nur noch rein Kaffee, genau. Und wenn man nur noch rein Kaffee sagt, also wir sind selber Röster, Kaffeeschule, Kaffeebarbesitzer. Ja, ja, ja. Also es klingt immer so ganz, ganz spannend, wenn man sagt, man beschäftigt sich mit so einer kleinen Kaffeebohne. Aber ja, man kann sich 24/7 damit beschäftigen und weiß noch gar nichts.
Ja, aber Tom, das hast du ja schon immer gesagt, die Vielfalt der Aromen in einem Kaffee, die sind vielleicht etwas versteckter als im Wein oder beziehungsweise wir sind auch noch nicht so sehr geschult darauf.
Genau.
Aber jetzt das Ganze herauszuarbeiten und Deutschland macht es ja gerade in ICE-Geschwindigkeit, dass sie sich da alles drauf schaffen wollen.
Ja.
Da bin ich ja nochmal gespannt, wo die Reise hingeht. Ja,
ja, das ist so. Also wir machen das mit, als Rösterei jetzt über 20 Jahre und da ist es wirklich so. Wir waren da auch am Anfang, glaube ich, recht früh dabei, dass wir gesagt haben, wir wollen halt eben den Geschmack den Leuten näher bringen. Am Anfang hat es gar keiner richtig verstanden, was der Unterschied ist. Einfach weil man überhaupt nicht sensibilisiert darauf war, auf was muss ich achten, wenn ich Kaffee trinke. Und dann hat sich es eben weiterentwickelt und jetzt seit geraumer Zeit haben wir ja eben noch einen neuen Aspekt dazu bekommen, den Third Wave Kaffeeröstereien. Und auch das ist eine Bereicherung für die Kaffeewelt, weil es einfach nochmal weiter aufmacht. Wir sind keine Third-Wave-Rösterei. Wir halten uns an das klassische Italienische, aber ich glaube, der Kaffeemarkt, und das macht ja eben Spaß daran, der ist so breit und so groß und das kannst du ja dann auch wieder bestätigen. Wir haben ja heute Leute, die haben zu Hause ein tolles Kaffee-Equipment stehen. Das ist überhaupt ein Riesenthema. Was passiert zu Hause? Ja, auch im Bereich von Latte-Art, Zubereitung. Aber es gibt halt einfach Leute, die sagen, ich habe eine klassische Röstung da, ich habe eine Mühle mit einer ganz modernen Röstung und das ist, ich glaube, es gibt dafür alles heute jede Menge Platz und es macht einfach Spaß, die Bandbreite, wie wir sie auch heute jetzt hier haben, nebeneinander zu probieren, ja.
Ja, auf jeden Fall ist es so, dass es ja immer begrüßenswert ist, wenn man irgendwas bewusst macht. Und dieses bewusste Konsumieren von Kaffee, das im Haushalt gerade so stattfindet, dass man sich, weshalb ist es so, dass man das analytisch auch angeht, das führt natürlich zu einem Druck auf alle Beteiligten, dass man immer perfekter wird und dass es nicht mehr so ist, wie du das damals gesagt hast, mit einer E61, die eine extrem hohe Temperaturspanne hat beim Abgeben, dass es einmal so schmeckt und einmal so. Also insofern ist mir das auch aufgefallen. Wir begrüßen das natürlich, wenn da die Kunden anspruchsvoller werden, auf jeden Fall.
Es ist ja so, dass wir gerade das, was du jetzt ansprichst, das wird ja immer mehr und das kannst du vielleicht dann auch bestätigen, Daniel, dass der Privatkunde ist ja immer der Treiber. Ja? Also wenn wir heute, wir haben einen ganz kleinen Bereich bei uns in der Rösterei nur für Privatkunden, ansonsten sind wir eher mit den professionellen Anwendern unterwegs, aber die ambitionierteren Fragen, die kommen oft aus dem Privatbereich. Gerade was auch in deine Richtung geht, ja. Wie schäume ich die Milch richtig? Wie kann ich Latte Art machen? Wie bekomme ich mein erstes Herz vielleicht hin? Und diese Fragen, der Gastronomie ist es ja manchmal noch etwas, dass man sagt, wir machen hier Kaffee so, wie wir es immer gemacht haben. Das gibt es ja auch noch jede Menge. Es gibt schon den Willen zur Fortbildung, aber ich glaube, der Privatkunde ist immer einer, der geht da ganz massiv voran, weil er auch investiert, wissbegierig ist und erwartet es aber dann natürlich auch irgendwo in der Gastronomie.
Genau, also ich glaube, es wird für die Gastronomie immer schwerer, weil einfach sich die Menschen zu Hause viel mehr damit beschäftigen, also wie du gerade auch gesagt hast, und vor allem auch die Zeit vorhanden ist. Ja. Also wir wissen selber, wie schnell ist die Gastronomie und wie viel Wechselpersonal haben wir da einfach auch. Und es wird einfach immer schwerer, diesen Standard zu erfüllen. Und jetzt hat jemand zum Beispiel sich eine Maschine gekauft im Wert von, oder Kaffee-Equipment von 2000 Euro als ein Beispiel. Mhm. Und hat einen Barista-Kurs gemacht und jetzt zelebriert man seinen eigenen persönlichen perfekten Cappuccino.
Ja.
Und jetzt gehe ich in die Gastronomie und zwischen 3,30 Euro, was so ein Cappuccino im Durchschnitt wahrscheinlich kostet, 2,90, 3,30, je nachdem, wo ich bin, dann habe ich natürlich eine Erwartungshaltung und die muss erfüllt werden. Und die meisten, also ich kenne es ja selber von mir, es wird immer schwerer, irgendwo Kaffee trinken zu gehen, weil man nur noch ausgewählt in die, ich sage jetzt mal Spezialitäten, Kaffeebars, Kaffeeröstereien reingeht, die sich wirklich damit auseinandersetzen und auch ihr Personalschulen.
Ja, wobei mir da aufgefallen ist, dass teilweise auch vom Architekten ein gewisser Fokus auf Kaffee gelenkt wird, weil er gesagt hat, Kaffee ist ein tolles Thema, jeder weiß das, spricht jeder an, aber es wird halt dann doch nur halbherzig umgesetzt, indem ich eben keine Schulung habe, keine Wartung, Wasser ist mir egal und welche Röster schenkt mir am meisten Tassen. Das sind natürlich auch so Vorgehensweisen, die gerade in unserer Region noch stattfinden, aber ich glaube auch die werden demnächst an die Wand gestellt, weil man nicht bereit ist, 3,30 Euro, das genauso aufrufen, für einen Kaffee auszugeben, der zu Hause besser schmeckt. Aber ganz witzig, da wollte ich nochmal fragen, ob du auch der Meinung bist, wenn ich diese deutsche Geschichte, was denn Espresso, der Maurizio steht mir gegenüber und er hat sich wahrscheinlich kaputt gelacht, wie wir Anfang der 2000er hier in in Deutschland Espresso konsumiert haben. Da waren die ja noch total stolz, dass sie eine Franke Bremer Maschine hatten, die dann ganz in 3 Sekunden einen Espresso rausgezaubert hatte. Es war aber auch so, dass es ein Stück weit nicht unser Produkt war. Wir haben das ja nicht besonders gerne gemocht. Wir haben das getrunken, weil es zum guten Ton gehörte, nach dem Essen einen Espresso zu trinken, aber wir haben da keine Leidenschaft empfunden. Wir haben das irgendwie wie einen schlechten Schnaps so ein bisschen abgetan. Und das war auch noch lange so, weil wir der Weg zu Kaffeespezialitäten, der ging ja in Deutschland ganz bewusst über Café Olé in den 90er Jahren, Latte Macchiato Anfang der 2000er. Und wie lange hat es gedauert, bis wir uns dem Thema Espresso mal geöffnet hatten, dass es auch schmecken kann, dass es auch harmonisch ist und dass es nicht so ist, dass man es lieber wieder von der Zunge kratzen würde. Und da sind wir jetzt. Und jetzt auf einmal geht es nicht nur darum, dass der Espresso einen nicht stört, sondern dass man diese Facetten der Rohkaffees, die hergeben, rausarbeitet. Und ich glaube, wir sind hier an einem komplett spannenden Punkt, der aber natürlich in der Gastronomie im Widerspruch steht zu Personalproblemen, also beziehungsweise der mit Personalproblemen nicht abzuarbeiten ist, ja.
Ja, definitiv. Also ich meine, ich beschäftige mich jetzt seit 14 Jahren mit Kaffee, jetzt sagen wir mal 10 Jahre davon sind professioneller und ich kann sagen, ich weiß noch gefühlt nicht viel, obwohl ich das wirklich so lange mache. Und man kann jetzt nicht verlangen von jemandem, der hauptberuflich wegen mir Jura studiert und dann einmal in der Woche in irgendeiner Kaffeebar aushilft, dass der irgendwie sich da so reinfuchst. Natürlich ist Latteart ein Thema, was leichter zugänglich ist als Kaffeewissen, aber gerade auch die Sensorik. Also wenn ich beschäftige mich jetzt seit längerem mit Wein, zum einen, weil ich es gerne trinke, zum anderen, weil ich es auch spannend finde, weil man viele Parallelen ziehen kann zum Kaffee.
Ja.
Aber das heißt nicht, dass wenn mir irgendjemand, ein Winzer, die Flasche in die Hand drückt und ich die dann wirklich dann degustiere und sage, der schmeckt jetzt so und so. Das kann ich auch noch nicht.
Ja,
das also kann man nicht verlangen.
Ich denke, das ist auch total schön, dass du das so siehst. Wir sind auch tatsächlich, der Tom und ich arbeiten seit 12 Jahren zusammen oder seit 13 sogar und arbeiten auch ganz intensiv mit gewissen Kunden und machen heute auch Sachen anders, wie man sie vor 10 Jahren noch gemacht hat. Das heißt also, wir sind hier auf einer Reise, die nie unbedingt enden muss. Wir bauen alle Erfahrungen da rein. Mhm. Aber das ist so, dass man einfach dieses Spektrum, das der Kaffee hergibt und das insgesamt auch jetzt mittlerweile mit den verschiedenen Rezepturen, die jetzt noch auf den Markt kommen, die wir vielleicht auch gar nicht umsetzen, Tom, jetzt. Wir brauchen jetzt da keine Aromastoffe im Kaffee oder so irgendwas. Ja, aber dass das einfach eine Reise ist und das ist total spannend. Und wie gesagt, ich bin da echt immer kritisch, wenn Gastronomiebetriebe, die aufmachen wollen, gesagt bekommen haben vom Architekt, hier geht nur ein Siebträger, aber dann wird nur mit 450 € Kräfte gearbeitet, weil da muss schon auch mal investiert werden in Know-how, in Schulungen und. Und da bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft umzusetzen ist. Wobei allerdings, im Gegensatz zu dieser Faema E61, die Maschinen natürlich viel zuverlässiger sind und viel einfacher die Sachen abgeben. Also da wird es dann den Aushilfen oder auch die Mühlen, wie präzise die mittlerweile sind, es wird denen dann schon etwas leichter gemacht, oder?
Siehst du das auch so? Also man merkt tatsächlich auch, dass Vollautomaten sich immer mehr und mehr zu einem Siebträger versuchen zu entwickeln, sei es in der Qualität und auch in dem, dass man trotzdem noch ein bisschen Hand anlegen kann, dass es nicht nur Knöpfchen ist und es kommt was Fertiges raus.
Ja.
Und Siebträger versuchen nach und nach auch Automatismen, Prozesse zu optimieren und aber auch mehr zum Vollautomat zu werden. Also sei es jetzt mit den klassischen Autosteamer, wie man sie früher kennt, gibt es jetzt Milchansaugsysteme und klassisches Tempen, was man auch immer früher mit händisch gemacht hat, gibt es jetzt durch eine Puckpress und so weiter, kann man auch das automatisieren. Also der Faktor Mensch wird versucht, positiv auszumerzen.
Positiv auszumerzen, wobei immer noch so viele exogene Faktoren auf den Kaffeegeschmack einwirken, dass zumindest einer, das ist immer so mein Ansatz, einer muss da Interesse sein, einer muss das spüren, wenn es nicht mehr so richtig läuft. Aber das, wie gesagt, mal gespannt, wo da die Reise hingeht, weil der Vollautomatenmarkt, ich nehme jetzt mal ganz bewusst diese klassischen Frankes, Thermoplans und WMFs aus, die gehen ja immer noch den deutschen Weg mit einem richtig dichten Milchschaum, aber dieser Vollautomat, der geht ja genau in diese Kerbe rein, wenn ich das Beispiel Eversys mal nennen darf. Wie stark die sind, weil sie sagen, okay, wir arbeiten genau mit dem Problem, dass hier kein Personal mehr da ist. Die prognostizieren ja eine Steigerung von 400% an den Flächen für Vollautomaten. Aber da bin ich mal gespannt und ich hoffe, dass es nicht so kommt. Ich hoffe, dass es ist was ganz anderes, wenn ein Produkt von einem Mensch für den Gast hergestellt wird, der nicht nur auf den Knopf drücken muss, egal wie automatisiert die sind, das macht einfach viel mehr Spaß und ich hoffe, dass wir das Personalproblem demnächst wieder in den Griff bekommen und dass viel mehr Leute so ausgebildet sind wie du, die dann irgendwie Betriebsleiter sind und das eben dann machen. Ja.
Also. Ja, ich glaube, wir sind alle irgendwie so ein Stück weit Botschafter, ob das jetzt Tom wie bei dir als Röster oder auch wie bei dir jetzt Michael als Verkäufer, wir sind ein Stück weit alle Botschafter und wir haben jetzt zum Beispiel auch hier eine Barista-Trainerin, die Alina, die steht jetzt auch hier mir gegenüber. Deswegen, ich glaube, so Kaffeeschulen gibt es ja auch viel, viel mehr als noch vor 10 Jahren.
Ja, absolut.
Also vor 10 Jahren, glaube ich, gab es 5, 6 große und dann, also von den ganz vielen kleinen hat man durch die Plattform gar nicht viel gehört. Mittlerweile gibt es ja in jeder größeren Stadt mindestens 2 und viele Röster bieten das ja auch an, also Barista-Seminare. Und was ja auch Sinn macht, weil ich meine, ich bin ja selber als Röster auch unterwegs und ich möchte ja, dass mein Kaffee bei einer Gastronomie und bei den Endverbrauchern gut rauskommt. Das ist ja auch, alle Gastronomien sind ja ein Stück weit Markenbotschafter für meine Rösterei, wenn sie mich ausschenken oder meinen Kaffee ausschenken. Und da sollten die natürlich dann auch geschult werden und deswegen bieten viele Röstereien einfach auch mittlerweile Barista-Kurse an. Und ich glaube, das große Thema ist einfach dieses gefährliche Halbwissen zu minimieren.
Ja.
Und dadurch, dass einfach ganz viele Endverbraucher, sprich dein Kundenkreis, sich so tolles Equipment, was du jetzt hier stehen hast, einfach auch mit nach Hause nehmen, beschäftigen die sich oftmals ja noch viel mehr als die Gastronomie selber. Und das macht es schwieriger.
Ja, das macht es schwieriger. Es ist aber im Endeffekt gar nicht so viel komplizierter, weil man muss das einfach nur ganzheitlich denken. Es nutzt nichts, wenn ich jetzt einen Teil rauspicke, dass ich jetzt 2 Mitarbeiter auf den Barista-Kurs schicke, aber Wasser mir trotzdem egal ist oder Wasser ist mir nicht egal, aber dafür habe ich eine gebrauchte Maschine oder ich warte nicht. Also es ist einfach leicht machbar, aber man muss eben das ganze, die ganze Klaviatur spielen und gerade in dem Bereich automatisierte Maschinen, was du jetzt gerade gesagt hast, die es einmal einfacher machen, weil sie 10-fach PID gesteuert sind und auch diese ganzen Temperaturstabilitäten einfach innehaben. Das gibt es halt und das ist auch heutzutage noch immer so. Speisekarte hat das Design 10.000 Euro gekostet und zum Schluss habe ich ein Budget für 3.200 Euro für Kaffeemaschine mit Mühle. Das geht dann halt nicht. Und insofern, dafür stehen wir, dass wir dann halt aber das Wichtige, wo wird die Maschine hingestellt, wie machen wir es mit dem Filter, wie funktioniert es auch von den Arbeitsprozessen, dass wir da halt einfach früh mit eingebunden werden und dann kann man auch, das geht nicht nur um horrende Summen, sondern einfach die ganzheitliche Lösung des Problems des Gastronomens, das ist so unsere Arbeit, die wir täglich haben. Mhm. Dazu gehört natürlich auch Latte Art, das ist ja ganz logisch, ja. Jetzt ist es natürlich so, Latte Art ist das, was natürlich auf Instagram, jeder kann da irgendwas reinmachen, unabhängig, ich bin immer sehr interessiert dran, wie es dann auch schmeckt, aber nehmen wir jetzt nur mal Latte Art, sehen wir mittlerweile schon so, wenn einer auf Fokus auf Kaffee hat, dass man dann im Endeffekt seine Mitarbeiter dahin bringen sollte, dass zumindest irgendwie so ein kleines Motiv auf der Tasse ist. Das war ja, früher war es ja schon super, wenn es richtig eingeschenkt war und wenn sich die Milch mit dem Kaffee verbunden hat. Da bin ich der Meinung, dass hier gerade ganz extrem der Anspruch wächst durch diese Millionen Bilder auf Instagram, wie das alles aussieht. Also die wenigsten sehen so aus wie deins, das du gerade gemacht hast, aber nichtsdestotrotz irgendwas Wiedererkennbares. Das ist, glaube ich, jetzt der nächste Schritt, der schnell gegangen werden muss.
Definitiv. Und auch da lässt sich ja mal schön sagen, also das, was man jetzt vorhin gegossen hat oder was auch nachher in dem nachher gegossen wird, das schmeckt in der Regel ja nicht. Das muss man ja leider einfach auch so sagen, weil es einfach, wenn man jetzt Latte Art als klassisches nimmt, für Meisterschaften schäumen wir zum Beispiel viel, viel kälter. Das würde bei jedem klassischen Gastronomen zurückgehen. Also jeder Gast würde sich beschweren, weil es einfach zu kalt ist. Schäumen wir zu heiß, dann verwässert einfach unsere Milch. Also das muss man jetzt mal dazu sagen.
Okay.
Aber was ich spannend finde bei Latte Art, ist es für jeden zugänglich. Das heißt, nehmen wir jetzt einfach den Landgasthof XY, der hat einfach eine Siebträgermaschine und kann Milch aufschäumen, hat einen gut schmeckenden Kaffee, zum Beispiel von dir, Tom. Und dann geht es darum, das in die Tasse rüberzubringen. Und gieße ich dann natürlich ein Herz drauf, löse ich Emotionen aus und es gibt wahrscheinlich auch einfach ein besseres Trinkgefühl, weil das Auge trinkt mit, als wenn ich jetzt einfach die Milch wie einfach lieblos draufkippe.
So ist
deswegen
es.
Ist Latte Art das erste Indiz dafür, beschäftige ich mich damit, wie du es jetzt auch gerade genannt hast. Und somit ist es für mich als sowohl jemand ist, der gerne essen geht, als auch einer, der gerne die Menschen schult in Latte Art, ist es eigentlich wirklich so ein Must-Have. Das müssen mittlerweile Gastronomien vorzeigen, dass man Latte Art fähig ist. Natürlich nicht auf diesem Meisterschaftsniveau, weil das ist einfach eine andere Sparte. Und wenn ich jetzt irgendwo hingehe und gehe jetzt einfach gut essen, dann erwarte ich wenigstens einen gut schmeckenden Espresso. Das ist so das Letzte, was ja oft der Gast immer mitnimmt. Und man redet immer wundervoll von dem Service, von den guten Weinen, von dem tollen Essen und von dem tollen Ambiente. Und dann ist das Letzte, was man oft mitnimmt, ein leider schlechter Espresso, weil der Fokus da nicht drauf liegt. Aber jetzt, wenn ich jetzt frühstücken gehe, dann ist das so der größte Fokus neben dem Frühstück, der Kaffee. Und da sollte meiner Meinung nach der Kaffee schmecken zum einen und die Trinktemperatur und vor allem auch Latteart auf einem Cappuccino. Sei es jetzt, ob das mit Milch ist oder mit Alternativen, mit Hafermilch und so weiter. Das ja, muss sein.
Es ist ja auch so, dass alle drei, wie wir jetzt hier sitzen, du bist jetzt ein super Barista, wir stellen Kaffee her, der Michael macht die Maschinen. Alles dient ja auch irgendwo diesem Kaffeethema, wo wir uns immer weiterentwickeln müssen, wo wir nie zu Ende irgendwie kommen, zu huldigen. Ja, wir wertschätzen den Kaffee. Und ich finde, das Thema Latte Art ist so die letzten paar Zentimeter der langen Reise des Kaffees, bis er dann beim Gast ist, um nochmal eine Wertschätzung da reinzubringen und zu zeigen, hier, es ist wirklich mit Liebe gemacht. Natürlich ist es so und das ist, glaube ich, jetzt ja auch schon sehr, sehr nah an meiner Praxis. Also wir besuchen unsere Kunden auch alle sehr regelmäßig, einfach um zu gucken, wenn da Baristas sind. Manchmal sind es Baristas, die sind total ausgebufft, die haben das im Griff. Es gibt aber auch, ich war jetzt die Woche mal unterwegs und da hat sich auch ein Barista einfach mal an der Mühle dann verlaufen und hat den Weg nicht mehr zurückgefunden. Und dann dürfen wir dann irgendwo auch unsere Erfahrung einbringen nochmal. Aber es ist halt etwas, wo du sagst, es macht einfach Spaß. Aber der Landgasthof, das will ich jetzt nochmal sagen, also das ist auch mein Wunsch, dass das Latte artfähig ist, dennoch zeigt meine Erfahrung, die ich da habe, ja, das ist erstmal handwerklich im besten Fall korrekt und Latte Art ist dann noch ein Weg zu gehen. Das liegt aber auch einfach daran, weil sie halt, ich glaube, bei den Baristi, die wir haben, die wirklich jeden Tag viele, und wir hatten es ja eben auch besprochen, viele hundert oder tausend Kaffees machen, weil sie eine tolle Lage haben, da ist das Latte Art, und wenn es auch ein einfacher, viel einfacher als deins ist, ist aber automatisiert, weil du machst so viel Kaffees am Tag, irgendwann machst du Latte Art, ja, und die können das alle und es ist auch selbstverständlich, dass es passiert. Wenn du es aber in so einer Abendgastronomie machst und da ist das zu selten, glaube ich, als dass wir da dauerhaft irgendwie so ein Thema hätten, auch wenn es ein einfaches Muster ist, aber vielleicht hast du ja nachher irgendwie noch so ein Hack, wo man sagen kann, so hast du einen Zugang dazu, der einfacher ist, als nur zu schäumen.
Ja, Tom, ich glaube, dass du tatsächlich die aktuelle Realität beschreibst, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass der Daniel recht hat. Diese Landgasthofe, die wir beide jetzt zum Beispiel gemeinsam betreuen, sind ja irgendwie Familienbetriebe, ja, die rund um die Uhr arbeiten.
Ja,
wenn du denen jetzt noch sagst, jetzt mach mal eine Schulung mit deinen Mitarbeitern, dass Latte Art geht.
Aber du wirst sehen, es kommt.
Es wird aber kommen, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist das, was ich sagen wollte, dass da einfach ein bisschen das Problem ist, dass man da einfach die Ressourcen dazu sieht.
Ja, genau.
Aber im Umkehrschluss, das musste ich ja auch lernen, wie wichtig das ist, wenn jetzt zum Beispiel im Landgasthof ein guter Espresso ausgeschenkt wird und man bekommt eine 5-Sterne-Bewertung, weil der Espresso zum Schluss auch noch gut war. Wie oft ist es denn so, wenn du Bewertung anguckst, Essen war super, Espresso, ich gebe einen Punkt weniger. Wie oft ist es denn so, dass ich gerade beim Frühstückscafé sitze und ich fotografiere das Motiv? Also mehr Werbung kann man doch gar nicht machen und günstiger kann es doch gar nicht sein. Also insofern ist es nur vielleicht aus in unserem Alter spielt es ja keine Rolle, aber tatsächlich ist so ein super Statement auf Instagram über meinen eigenen Laden, ist ja Gold wert heutzutage. Insofern hat es auch noch eine Marketingwirkung. Ja.
Definitiv. Und ich meine, wenn man jetzt das einfach mal sieht, ich bin jetzt nehmen wir mal Frankfurt als Beispiel an oder Aschaffenburg, wo wir jetzt gerade sind. Hier gibt es ja mit Sicherheit zig Cafés und wo ich auch frühstücken gehen kann oder wo ich jetzt einfach auch Kaffee trinken gehen kann. Und alle haben in der Regel ja oftmals einen Siebträger, Milch und Espresso. Ob das jetzt einer von dir ist, Tom, oder von jemand anderem, das ist jetzt erstmal dann egal. Aber das heißt, alle haben die gleiche Grundvoraussetzung und dementsprechend ist das Einzige, wo man sich unterscheiden kann, in erster Linie, unabhängig das von dem Geschmack, Latte Art.
Ja. Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Aber jetzt mal nochmal ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast, das finde ich nämlich super spannend, dass Latte Art als Sport oder als beziehungsweise als Beruf nichts damit zu tun hat, was man eigentlich täglich umsetzen sollte. Das heißt also, mich interessiert zum Beispiel immens, wie viel du dafür trainieren musst. Ja, und mir war nicht bewusst zum Beispiel, dass es zu kalt eingegossen wird. Mir war bewusst, dass ab und zu mal eine andere Milch benutzt wird. Kannst du uns da ein bisschen reinschauen lassen oder sind das alles Geheimnisse?
Nein, gar nicht. Also in der Regel ist es tatsächlich so, ich versuche auch meinen lieben Kollegen immer zu sagen, sie sollen nicht zu viel experimentieren. Natürlich ist es schön, wenn man sich da kreativ austobt, aber es soll in erster Linie erstmal schmecken. Das ist jetzt der Weg, den man in der Gastronomie gehen sollte. Und was wir aber natürlich versuchen, ist, ein schönes, sauberes Motiv zu machen. Und die Milch spielt gar keine Rolle, was man ja immer früher immer so sagt, ja, es muss 1,5 oder 3,5 oder das hat in der Regel gar nichts zu tun. Und auch die alternativen Milch werden ja auch durch so Barista-Editionen und so weiter auch immer besser. Und deswegen, das macht schon leichter und auch zugänglicher, wenn man jetzt auch sagt, man trinkt keine Milch, es schmeckt einem einfach nicht oder aus anderen Gründen. Aber schön, dass du sagst, Lateral als Sport, das habe ich noch gar nicht so gesehen, muss ich sagen. Trainieren ist das eine. Also natürlich arbeitet man mit Lebensmitteln. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich sage, ich gieße jetzt am Abend meine 10 Liter, die trinke ich ja natürlich nicht alles. Das heißt, was ich immer versuche, dass ich öffentliche Trainings mache. Entweder zum Beispiel, ich stelle mich hierher, übe 4 Stunden und alle Kaffees gehen dann kostenlos raus. Das ist aber natürlich nicht immer der Fall. Also gerade bei Lattart oder auch wenn ich jetzt an die Barista-Meisterschaften denke, man produziert Kaffee, probiert und schüttet ihn leider auch weg. Das muss man immer sagen. Das ist aber in jedem, wenn du jetzt sagst Sport, das ist ja auch so, wenn ich jetzt an die Formel 1 oder an andere Sportarten denke, was da auch an ja, klar, Reifen natürlich. Und Benzin ja. und alles verblasen wird. Jetzt in dem Fall, bei Lattart geht es ja speziell um das Eingießen von Motiven auf meinen Cappuccino oder auf mein Espresso-Getränk. Und umso heißer ich das Ganze schäume, umso mehr Wasserdampf kommt in meine Milch und das führt dazu, dass es einfach verwässert. Und wir bewegen uns jetzt ja bei Lattart, bei den Meisterschaften, also das wird man nachher vielleicht auch sehen oder vielleicht kannst du auch bei dem Podcast das irgendwie dann nachher nochmal ein bisschen genauer erklären. Die Motive sind ja sehr komplex. Es ist nicht nur einfach nur noch ein Herz, ein Blatt, eine Tulpe, das sind so die Basics. Mittlerweile ist eigentlich auch ein Schwan ein Basic-Motiv, was man so eigentlich als Erwartung voraussetzt, sondern man versucht dann, zum Beispiel meine 3 Meisterschaftsmotive waren ein Kolibri, eine Katze, die auf einem Ast sitzt und ein Hase, der einen Luftballon in der Hand hält. Also da geht es ja dann so sehr um so kleine, feine Linien und man zeichnet praktisch so lange, bis keine Milch mehr in dem Kännchen übrig bleibt. Und die darf nicht verwässern. Und wenn die jetzt zu heiß geschäumt wird, dann wäre am Ende wie so ein kompletter Wasserfilm, der sich über alles legt, was ich da gegossen habe.
Okay.
Und dann würde ich mein ganzes Motiv, was ich gegossen habe, eigentlich am Ende in den letzten 2%, die in der Milch dann noch drin ist, zerstören. Und damit das nicht passiert, geht es mittlerweile um diesen sogenannten Dry Steam, also einen trockenen Dampf. Das hat auch ganz viel mit den Maschinen mittlerweile zu tun. Können wir später gerne auch nochmal was dazu sagen. Deswegen aber geht es vor allem primär darum, umso kälter ich die Milch schäume, genau diesen Punkt da raus finde, umso besser.
Okay, super interessant. Und ist das auch ein Kriterium, dass dein Kännchen danach leer ist auf den Meisterschaften?
Ja, also bei Meisterschaften gibt es verschiedene Regeln und da muss ich sagen, ist Lattart so die Meisterschaft, die meiner Meinung nach, dem Alltag am nächsten kommt. Und es geht vor allem darum, wirklich nicht verschwenderisch zu sein. Also in den Regeln steht mittlerweile, man darf nur noch 30 Milliliter in den Kännchen übrig haben. Und das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und wenn man jetzt sich in den Alltag oder zu Hause, man macht 2 Cappuccini, wie viel Milch bleibt dann wirklich übrig? Da reden wir meistens, man könnte fast sogar noch einen 3. Cappuccino mitgießen, wenn man den Espresso noch übrig hätte. Aber 30 dürfen übrig bleiben. Und umso weniger übrig bleibt, umso besser ist es.
Würde man den Ansatz, so gut schäumen zu können, den jetzt verlieren, wenn du jetzt ein halbes Jahr nichts machen würdest?
Ich glaube, es ist ein Stück weit wie Fahrradfahren. Wenn man das so lange gemacht hat, dann setzt man sich wieder aufs Fahrrad. Man hat zwar am Anfang noch so 3, 4, 5 Minuten so ein bisschen Unwohlsein, aber dann kommt man relativ schnell wieder rein. Also es sind dann Automatismen, die den dann greifen. Bei mir muss ich dazu sagen, ich arbeite ja auch noch in einer Kaffeebar neben der Schulungen. Also nehmen wir mal als Beispiel mein Kollege, der Christian Ulrich, der ist primär für die Kaffeeschule zuständig. Das heißt, er gießt natürlich auch während der Kaffeeschule, er macht auch ein paar Getränke, aber nie in der Fülle, wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich 8 Stunden lang an der Siebträgermaschine stehe. Das heißt, ich habe ja theoretisch auch 8 Stunden lang bezahltes Training. Das darf man nicht vergessen.
Okay.
Aber wenn ich jetzt wirklich mich wochenlang nicht mehr damit beschäftige, man kommt schnell raus. Also ich merke jetzt auch so, dass ich mich mehr konzentrieren muss, meine Meisterschaftsmotive zu gießen, als am Ende meiner Trainingsphase kurz vor den Meisterschaften selber. Da war es schon auch einfach so ein Fleisch- und Blutübergang. Du hättest mich wahrscheinlich nachts um 3 wecken können und ich hätte zwar einen Kaffeedurst, aber ich hätte dir auch einen gießen können. Jetzt müsste ich mich schon ein bisschen noch erstmal wahrscheinlich wieder warm gießen. Ja.
Awesome.
Mm. Bei Lattert muss ich sagen, ist es zu 60% schon primär auf den Motiven, deswegen ist es ja auch die Disziplin Lattert, aber es ist, die restlichen Prozente verteilen sich an meine Performance, also wie bin ich als Gastgeber, wie gut erkläre ich auch das, was ich da tue, und auch das Arbeiten an der Maschine, also wie sauber arbeite ich. Wir hatten jetzt gerade über den Milchanteil gesprochen, der übrig bleiben darf. Es geht auch darum, es darf nicht zu viel Kaffee daneben fallen, man muss die Shotzeiten, also die Espresso-Extraktionszeiten einhalten, die sollten in der Regel identisch sein, man darf da auch nur 3 Sekunden Abweichung haben. Und auch wenn die Maschinen das können, dass sie die Extraktionszeiten anzeigen, da ist es ausgeschaltet. Das heißt, man sieht es nicht. Man muss im Kopf entweder mitzählen oder es im Gefühl haben. Und ich habe 2 Gäste, die sind meine Hauptjuroren. Das sind meine Gäste, denen ich jeweils einen Cappuccino serviere. Und das sollte natürlich identisch sein zu dem, was ich abgegeben habe. Also meine Motivvorgabe, die gieße ich 2-mal auf der Bühne nach. Und davon hängt meine Hauptpunktzahl ab. Also damit bewertet, wenn ich jetzt beispielsweise einfach einen Schwan, wäre jetzt mein erstes Motiv, was ich gieße, dann wird wirklich gezählt, okay, bei der Vorlage habe ich 18 Flügel.
Ja.
Und dann wird wirklich gezählt, habe ich dann auch auf der Bühne 18 Mal das so gegossen. Also da geht es in erster Linie um die Perfektion in der Tasse. Dann wird der Milch schon bewertet. Ist der feinporig? Ist der am besten blasenfrei? Ist der cremig? Ist der glossy shiny? Also ist der, kann man sich gefühlt drin spiegeln? Umso besser das ist, umso mehr Punkte bekommt man. Dann, wie ist aber auch wirklich meine Performance? Halte ich Augenkontakt? Rede ich mit meinen Gästen? Bin ich ein guter Gastgeber? Also deswegen meine ich, das ist ziemlich alltagstreu.
Das wollte ich eben sagen. Ich glaube, das ist für den Zuhörer jetzt auch sehr interessant. Nicht nur für die uns zuhören, die Privates machen, sondern eben auch professionell. Dass es eben genau eine ganz an der Realität gekoppelte Meisterschaft ist. Also du musst wirklich Gastgeber sein auf der einen Seite, präzise arbeiten auf der anderen Seite. Und schlussendlich muss das Produkt dann auch demjenigen schmecken, der es konsumiert. Also es ist wirklich etwas, wo man sagt, wenn man da gut ist in dem Thema, wird man wahrscheinlich auch ein guter Gastronom sein, zumindest in dem Bereich von Kaffee.
Wahrscheinlich, ja. Und ich könnte jetzt auch ein Beispiel bringen. Ich serviere jetzt 2 Cappuccini, also die wirklich gleichzeitig gemacht sind. Aus der gleichen Kanne kommt die Milch, aus dem gleichen Siebträger kommt der Espresso.
Ja.
Und in dem einen, Entschuldigung der Ausdruck, rotze ich jetzt diese Milch da drauf. Also gieße sie einfach mit einer wahnsinnigen Höhe, Geschwindigkeit und dann entstehen Blasen und es sieht irgendwie nicht schön aus. Und bei dem anderen gebe ich mir ganz viel Mühe und es wird ein Schwan und ein Herz oder. Und ich glaube, die beiden werden anders getrunken.
Ja.
Und auch wahrscheinlich wird man sagen, der mit dem Lattert schmeckt besser.
Das ist die Wertschätzung,
auch wenn wir es eben
genau. Und das ist das Auge trinkt mit. Also es ist ja wie bei einem Gericht, wenn es nicht schön serviert wird, vom Koch angerichtet, dann hat das definitiv einen Einfluss.
Keine Frage.
Ja. Ja. Im Magen ist alles zusammen, aber vorher darf es noch gut aussehen.
Ja genau.
Ja. Ja, also super spannend. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob du mir da helfen kannst. Und zwar, du hast ja vorher auch Barista-Meisterschaften gemacht, oder? Diese Barista-Meisterschaften, der wird ja in diesem Jahr ist sehr viel über Signature Ingredients gesprochen worden, ja. Was ist denn, sind das wirklich diese Sachen, die ich vermute, dass da mit Aromen gearbeitet wird? Oder wo ist denn da deine Grenze? Weil ich denke, unsere Meinung ist, aber das ist tatsächlich nur unsere Meinung, der Spielraum ist ja riesengroß im Espresso-Bereich an sich, dass ich da jetzt nicht noch was anderes mit beigeben müsste. Und vor allem auch dieser Verlauf, dass Kaffee immer mehr auch als Grundlage von Cocktails und für Barmixer benutzt werden, ist, wo ist denn da die Grenze? Was hältst du für gut? Wo geht denn da die Reise hin? Was ist mit Kaffee alles möglich?
Ich bin tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen bei Lattert versucht man ja auch irgendwie immer was Neues zu machen und da kann man ja auch mit Hilfe von Farbe und von Stäbchen kann man das Getränk irgendwie noch verfeinern. Da bin ich zum Beispiel nicht so ein Fan davon, dass ich irgendwie was dazugebe. Und in der Sensorik, also sprich jetzt auch bei Barista, muss ich auch sagen, bei einem guten Wein gebe ich ja auch nicht nur Limo noch hinzu, um das Ganze irgendwie trinkbarer zu machen oder bei einem guten Bier, dass ich das irgendwie noch mit irgendwas anderem mische. Deswegen habe ich ein gutes Grundprodukt, dann lasse ich das gerne auch in der Urform. Deswegen, das ist so mein eigentlicher Gedanke. Dann kommt aber der Koch hinzu und da muss ich sagen, ich mag es, wenn man eine Banane und eine Erdbeere zusammenmixt und es kommt eine Blaubeere raus. So, deswegen, also wenn man natürlich mit einem tollen Kaffee was Tolles als Grundprodukt schafft, dann super. Und ich mag es, wenn man vor allem Espressi oder Kaffeekreation hat, wo ich das Gefühl habe, okay, ich weiß nicht ganz, was mein Gaumen mir da sagen will. Also ich hatte mal ein paar solche Kaffee-Erlebnisse, dass ich die Aromenbeschreibung mir durchgelesen habe und da dachte ich, okay, in meinem Mund passiert gerade so viel, das ist so komplex, dass ich überfordert bin, das irgendwie zu schmecken, diese einzelnen Aromen. Aber jetzt speziell bei den Barista-Meisterschaften, ich meine, die Rohkaffees werden immer komplexer. Der Röster durch die Technik, man versucht immer mehr noch rauszuholen. Und die Farmer,
Aufbereitung, ne?
Genau, durch die Aufbereitung, ja. durch die Röstprozesse. Die Farmer versuchen da auch noch ganz viel durch zum Beispiel anaerob fermentiertes, also ja, ohne Sauerstoff, da noch mehr aus den Kaffeebohnen rauszuholen. Und es ist dann irgendwie schade, wenn das dann entweder die Maschine nicht mehr rüberbringen kann, weil einfach die Temperaturstabilität nicht erreicht ist, oder auch der Barista, wie jetzt, sei es der Landgasthof XY, obwohl ich den jetzt gar nicht so als Negativbeispiel nehmen möchte.
Nein, das war auch
aber da einfach dann auch das Know-how nicht da ist, um vielleicht so komplexe Kaffees auch in die Tasse rüberzubringen. Und zurück zu deiner Frage, wenn es ein guter Kaffee ist, muss ich eigentlich nichts hinzugeben. Ja. Das ist so, wie wenn ich eigentlich einen guten Espresso, ganz einfach ausgedrückt, ich bekomme jetzt einen guten Espresso, warum gebe ich Zucker hinzu? Entweder, weil ich schon immer so trinke, dann ist halt der Mensch wieder das Gewohnheitstier, das Positive, oder weil er mir nicht schmeckt.
Ja, ja gut, es gibt ja auch viele Aromakriterien, die komplett subjektiv wahrgenommen werden, ne? Wo einer ein bisschen empfindlicher auf Bitterkeit reagiert und so. Also insofern denke ich auch, wir sind noch nicht am Ende der Aromavielfalt angelangt, die der Kaffee an sich schon hergibt. Das ist ja aus meiner Sicht auch nicht notwendig ist, Schokolade drüber zu gießen oder so. Aber das ist auch nur unsere Meinung. Ich fand es nur ganz interessant, dass sie immer ganz viele Sachen noch dabei hatten. Und es muss natürlich auch immer weitergehen. Es wird auch im Endeffekt so ein bisschen gesteuert, dass es eine große Entwicklung ist und immer weitergeht, und da muss man auch schon sich selber aussuchen, was ist was für mich und was ist eben nichts für mich, und da gilt bei mir immer noch, dass ich das selber auch erfahren muss und mir das muss mir eben schmecken, ja. Also das ist auch das, so der Ansatz mit unseren Kunden, die jetzt zum Beispiel von mir angeleitet werden, die ersten Espressi herzustellen. Wenn ich noch nie vorher einen Espresso getrunken habe, dann arbeite ich vielleicht anders da den Espresso aus, wie wenn ich eben schon bereit bin, 400 Aromen zu selektieren, was jetzt nicht geht, aber ja, man kann von großen Sachen erschlagen werden, das ist mit Wein ganz genauso, und da muss man halt einfach gucken, wenn die Reise immer authentisch ist, was schmeckt denn mir und so, dann gibt es trotzdem Millionen von Variationen und es wird nie langweilig. Wäre viel besser, wenn immer diese Sachen so gut als möglich in die Tasse versucht werden zu bringen, und das ist leider selten genug der Fall, muss man ganz klar sagen.
Definitiv, und man muss auch dazu sagen, dass der Geschmack sich ja auch verändert. Also jetzt, du hast vorhin mal das Tom das Thema mit Third Wave Coffee angesprochen, und wenn man jetzt einfach auch mal nur die menschliche Entwicklung einfach nimmt, wenn ich mich als Kind erinnere, ich habe keine Oliven gemocht, nur als ein Beispiel, und ich glaube, hätte man mit, deswegen habe ich vielleicht auch in der Anfang meiner Kochzeit nicht so gerne Kaffee getrunken, weil ich entweder nur bittere, schlechte Kaffees gekriegt habe, weil das oftmals ja damals noch so ein bisschen der Weg noch nicht so offen war. Und jetzt, wenn ich jetzt an so einen sehr fruchtigen, spritzigen Kaffee denke, das wäre keiner, den ich gerne jeden Morgen zum Aufwachen trinken würde. Der überfordert mich vielleicht auch. Da bin ich vielleicht auch wach, also es wäre vielleicht ein positiver Nebeneffekt, aber an sich ist das jetzt einer, wo ich sage, okay, darauf habe ich mal speziell Lust, wie bei einem guten Wein. Also wenn ich jetzt oder bei so einem Craft Beer, da habe ich keine Lust, glaube ich, die jeden Tag zu trinken, sondern da nehme ich mir bewusst die Zeit und genieße das dann auch viel mehr, wenn es dann mal nicht zum Alltag gehört. Und so sehe ich das auch mit ganz, ganz freakigen, nenne ich es jetzt mal positiv, Kaffees zum Beispiel. Die sind für Meisterschaften gut, die sind mal auch, wenn ich mal richtig Lust habe drauf, gut. Aber an sich geht es mir darum, ich will erstmal einen schönen, guten, süßen, ausbalancierten Kaffee. Und ob das jetzt einer ist mit zum Beispiel Robusta oder 100% Arabica, das ist ja dann auch, liegt ja den eigenen Ermessen und Geschmack.
Also das finde ich total spannend, was du sagst. Das ist auch, manchmal sieht man es auch ein bisschen anders, weil es wird oftmals, hier gibt es ja mittlerweile schon so ein bisschen Standpunktduelle. Es hat auch, ich sag, das einfachste Beispiel ist, dass Rezeptoren im Alter eben auch, gerade die Rezeptoren für Bitterstoffe, die werden im Alter abgestumpfter. Mhm. Das heißt, man muss immer seinen eigenen Geschmack in den Vordergrund bringen, und dann ist die schlechte Nachricht, wenn man sich aber trotzdem damit beschäftigt, dann kommt man schon dahin, dass man irgendwie komplexere Kaffees trinken will, auch im Endeffekt Kaffees mit Specialty-Coffee, Rohkaffees, dass man einfach da die Unterschiede dann schon merkt. Ja? Aber ja, im Endeffekt ist es so, dass nicht alles, was auf dem Marketing-Flyer steht, immer sofort das Richtige sein muss für ihn. Man muss immer noch Kopf und Gaumen einschalten aus meiner Sicht.
Es ist ja Platz im Endeffekt dann auch für alles da, also für jede Spielart von Kaffee. Also einmal so, wie wir den Kaffee machen, aber dann auch das Third Wave. Ich glaube, da gibt es, wie du sagst, immer Anwendungsbereiche, vielleicht Tageszeiten, aber vielleicht auch Gelegenheiten, wo das eine oder das andere besser passt. Was aber alles dann wieder vereint ist, dass man eine sehr gute Maschine braucht, um den Kaffee eben, den Gedanken des Kaffees auch in die Tasse reinzubringen. Und der Michael und ich, wir haben ja einige Podcasts darüber gemacht, was wir von Kaffeemaschinen, aber auch von Mühlen, von dem Kaffeesystem erwarten, damit es eben stabil ist und das Produkt wirklich so rausbringt, wie man sich es vorstellt. Und jetzt ist die Frage von uns natürlich auch an dich, was ist denn für dich das Wichtige? Was ist eine technische Komponente, wo du sagst, das hat für dich ein Riesenaugenmerk? Wir haben Podcasts über Mühlen gemacht, über Temperaturstabilitäten, Pumpen, Systeme, alles Mögliche. Gibt es da was, wo du sagst, dir ist wirklich wichtig, beispielsweise, dass du eine konstante Temperatur hast? Oder ist dir, wie wir es auch schon mal gesagt haben, die Mühle die halbe Maschine? Also im Endeffekt ist es alles, aber gibt es ein spezielles Feld, wo du sagst, mein Hauptaugenmerk für mich als Barista oder Röster, das ist es?
Na gut, zum einen natürlich, wir brauchen eine gute Maschine. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen als gute Maschine.
Also aber sind wir da im Bereich von Dualboiler, wollen wir uns auf sowas festlegen, weil du sagst, ist eigentlich erstmal wurscht?
Tatsächlich würde ich erstmal sagen, es ist egal, weil für mich ist schon auch die Mühle mit entscheidend. Aber es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt keinen guten Kaffee habe. Also deswegen für mich in erster Linie ist es natürlich wichtig, ich brauche guten Kaffee. Mhm. Weil wenn ich kann aus einer Mühle und aus gutem Equipment, kann ich nichts Gutes rausholen, wenn ich nichts Gutes hineingebe.
Ja.
Das heißt, als primär würde ich sagen, man braucht erstmal einen guten Kaffee. So, wie man das gut jetzt definiert, das sei jetzt erstmal persönlich eingestellt.
Jeder für sich,
Aber so, gehen wir jetzt auf das speziellere Thema Maschine ein, weil dafür sind wir auch ein Stück weit ja hier.
Ja.
Einer meiner besten Espressi war aus einem Einkreiser, aus einer wirklich sehr, sehr günstigen Maschine. Das war einer meiner besten Espressi, wo ich mich heute noch dran erinnere. Aber den haben wir an dem einen Abend nur einmal hinbekommen.
Ja, das ist es.
So, das meinte ich. Deswegen muss ich sagen, natürlich kann man aus jeder Maschine irgendwie was Gutes rausholen, aber kontinuierlich.
Der Lucky Punch dann, ne?
Genau, dieser goldene Shot, wie ich auch immer gerne sage. Deswegen, das ist so schwierig. Und da ist primär meiner Meinung nach die Mühle am wichtigsten, weil die muss natürlich immer die gleiche Vermahlung des Kaffeemehls haben und natürlich auch die gleiche Menge, wenn man jetzt nicht mit einer zusätzlichen Waage arbeiten möchte. Ja. Also das würde ich tatsächlich eigentlich trotzdem noch auch nahelegen, weil wir haben natürlich Schwankungen in der Mühle durch einfach
großes Thema.
Kaffeebohnen, die haben natürlich ein Naturprodukt, das heißt, da haben wir schon mal Schwankungen. Wir haben manchmal auch Bruchbohnen durch einfach die Lagerung, die Verpackung und den Transportwege. Und dementsprechend habe ich manchmal auch einfach 1 Gramm Unterschied. Und das 1 Gramm bei einem Espresso-Shot, der 7 Gramm bis 10 Gramm fasst, ist es viel. Und das merkt man natürlich auch in der Tasse. Das merkt man aber auch immer nur dann, wenn man einen direkten Vergleich hat.
Ja.
Also wenn ich jetzt mir jeden Tag 2 Cappuccini mache, und dann kann ich mich vielleicht am nächsten Morgen noch so ein bisschen an den Espresso von gestern erinnern oder an den Cappuccino von gestern. Aber das ist ja keine richtige Referenz. Deswegen zurück zu deiner Frage. Für mich ist die Mühle mit am wichtigsten. Und dann kommt an zweiter Stelle die Maschine. Und die sollte temperaturstabil sein. Das ist so mit die Grundvoraussetzung. Das heißt, dass wenn ich mehrere Bezüge hintereinander mache, weil ich zum Beispiel jetzt im Endverbraucherbereich, ich habe jetzt ein Familienfest und ich schmeiße eine Party und ich mache jetzt abends dann noch für jeden einen Espresso, dann sollte natürlich der erste Espresso genauso gebrüht werden wie der letzte. Und hinzu kommt, dass ich eine gleichmäßige Wasserverteilung auch einfach habe. Also viele denken immer, dass es nur was mit dem Kaffee, mit der Mühle zu tun hat, aber auch das Sieb ist entscheidend. Einmal das Brühsieb, das kann man sich vergleichen wie dieses Duschsieb von zu Hause. Wenn das einfach an der einen Stelle zugekalkt ist, dann kommt das Wasser stärker auf der anderen Seite raus. Und wenn man sich dann wundert, warum ich irgendwie immer so einen Druckschmerz auf der linken Schulter, weil da vielleicht einfach der Duschsieb zu ist. Und so ist es mit dem Kaffee natürlich auch.
Ja.
Deswegen, aber primär, also, es muss alles miteinander irgendwie harmonisieren. Und der Kaffee ist, wie gesagt, nochmal entscheidend. Und dann an wichtigster Stelle kommt die Mühle.
Da sind wir ja erstmal ganz froh, dass wir in den vielen Podcasts vorher jetzt zu demselben Ergebnis kommen.
Ganz genau das Gleiche.
Ja, also das
und dann ist es natürlich dann immer noch eine Frage der technischen Maschine, wie viel Kaffees machst du, steht immer nur einer dran, kann der Temperatur surfen oder kann er es nicht, das ist ja eine andere Sache. Aber grundsätzlich ist es die gleiche Gewichtung, insofern Tom, haben wir es nicht falsch gemacht. Aber ganz kurz noch, vielleicht kurz vorm Ende. Hast du denn jetzt irgendwie an unsere privaten Zuhörer hier noch irgendwelche Tipps, wie man mit Latte Art einsteigen sollte? Ich finde immer, Ich finde es immer ein bisschen problematisch, aber allerdings, mein Fokus ist ja tatsächlich eher auf das Engineering wie auf das Latte Art. Wenn man, jeder sieht, wie man das, wie man diese Bewegung macht, wenn man aber noch gar keinen gescheiten Milchschaum hat und dann das trotzdem von Anfang an macht, ist es vielleicht schwerer. Wie, was ist denn der erste Schritt? Vielleicht kannst du das ein bisschen besser strukturieren, damit man zu Hause nicht so leicht frustriert. Ja. Und außerdem muss man auch schon klar konstatieren, es gibt bestimmt talentiertere und weniger talentierte, dass es halt einfach auch lange dauert und viel Milch verbraucht, bis ich dauerhaft das gleiche Muster immer und immer wieder einschenken kann. Ne?
Ja, also primär ist bei Latte Art natürlich der Milchschaum wichtig. Also es, man kann noch so gut irgendwie die Bewegung, jetzt nehmen wir einen Schwan wieder als Beispiel, kann man noch so gut irgendwie schaffen. Wenn aber einfach der Milchschaum nicht gut ist, dann wird man das nicht in die Tasse reinkriegen. Und auch nicht nur einmal, sondern nie. Und der Milchschaum sollte gebunden sein, der sollte eine gewisse Schaumqualität einfach auch haben. Und viele, meiner Meinung nach, sehe ich sehr oft, schäumen falsch. Also was meine ich mit schäumen falsch? Also man macht in erster Linie macht man eine Ziehphase. Das heißt, ich erzeuge Schaum, das erreiche ich, indem ich mit meiner Dampflanze nah an die Oberfläche von meiner Milch komme und dann wirbel ich praktisch Blasen ein. Am Anfang sind das größere Blasen. Ich ziehe mein Volumen dadurch hoch. Es gibt dieses typische Zischgeräusch. Und dann ist der zweite Fokus liegt auf die Rollphase. Das heißt, mein erzeugter Schaum muss mit meiner Milch richtig verquirlen und wird dadurch immer feiner. Das heißt, die großen Blasen werden immer feinporiger. Mhm. Genau. Und wenn ich das erreiche, dann schaffe ich in der Regel immer Latte Art. Ob das jetzt ein Punkt ist, der Strudel des Zorns oder ein Schwan, das ist dann eine ganz andere
Geschichte. Strudel des Zorns.
Ja, das gibt's auch. Ja, da könnte ich jetzt jemanden nennen, aber ich sage einfach nur Grüße gehen raus. nein. Deswegen, wenn man einfach einen guten Milchschaum hat, dann schafft man in der Regel immer Latte Art. Und Latte Art speziell, man sollte von weiter oberhalb in die Mitte der Flüssigkeit gießen. Wenn ich also die Tasse leicht angewinkelt schräg halte, verschiebt sich natürlich auch oder verlagert sich dieser Tiefpunkt. Und dadurch, dass ich von oberhalb in die Mitte eingieße, durchbreche ich die Crema und das ganze Volumen steigt. Also ich schaffe nicht von Anfang an eine weiße Fläche, sondern ich nehme diese braune Grundfläche von der Crema mit hoch. Das ist ja dann mein Blatt Papier, auf dem ich dann später mit Milchschaum dann zeichne. Und wie erreiche ich dieses Zeichnen? Das ist, indem ich die Nase, also der Ausguss von der Kanne, der muss so nah wie möglich an die Crema ran. Und das erreiche ich natürlich, indem ich zum einen die Crema nach oben fülle, indem ich mehr und mehr Milch reingieße und indem ich meine Kanne so nah wie möglich an die Tassenrand hinhalte oder hinbewege. Das heißt, man kann auch richtig mit der Tasse mit der Kanne und der Tasse auflegen. Also ich habe jetzt nicht dieses Klackgeräusch, vielleicht können wir das nachher noch irgendwie mal mit reinbringen. Umso näher ich also praktisch mit der Nase, der Kanne an die Crema komme, umso leichter fällt es mir, Latte draufzulegen oder zu zeichnen.
Super, vielen, vielen Dank.
Gerne, danke.
Daniel, du hast jetzt noch ein bisschen was zu tun. Wir hören jetzt hier mit der Aufnahme auf. Es hat mich super gefreut. Es war total spannend. Ja. Sympathisch. Tom, hast du noch eine Frage an Daniel?
Alle Fragen sind beantwortet.
Haben Sie vielleicht noch eine Frage an den Daniel? Ansonsten würde der Daniel jetzt natürlich zur Verfügung stehen. Zeigt mal, was wir gerade besprochen haben, live. Und bei euch, liebe Zuhörer, darf ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Und Daniel, nochmal vielen Dank, dass du hier warst. Tom, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke euch beiden, dass ich da sein durfte.
Danke auch. Ciao.
Danke.
Ciao.
Tschüss.